Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Volo und seine Gäste. Nach einmonatiger Pause ist der Sommer Grand Prix zurück und damit haben wir auch wieder interessante Skisprung-Wettkämpfe, über die wir sprechen können, hier in der Flugshow. Und das zurückliegende Wochenende in Hinzenbach hat so ein bisschen was an Gesprächsstoff geliefert. Deswegen freuen wir uns auf diese Ausgabe und wir, das bin nicht nur ich, Luis Holoch, sondern heute wieder mit dabei, die liebe Ulrike Gressler. Hallo Uli.
Hallo liebe Luis, hallo liebe Zuhörer.
Ja, Hinzenbach ist ja auch eine Station, bei der du sehr oft warst, zumeist logischerweise im Winter, wenn ihr dort Weltcup gesprungen seid. Deswegen freust du dich sicherlich auch, dass wir jetzt an diesem Wochenende die Springen dort gesehen haben. Wir hatten es gerade so ein bisschen im Vorgespräch. So ein bisschen eigenartig ist es ja schon. Die Schanze ist extrem klein, was die Männer sonst im Saisonverlauf nicht haben. Und jetzt kam noch hinzu, ist das erste Springen auf Eisspur. Also viele Faktoren, die man da in der Bewertung ja berücksichtigen muss dann.
Ja, also mit der Eisspur war ja Hinzenbach damals so ein bisschen auch der Vorreiter, muss man sagen, auch bei uns. Das hatte schon was. Aber wie gesagt, es ist eben ein extrem kleiner 90er. Es gibt ja auch 90-Meter-Schanzen, wo man über 100 Meter springen kann. Aber da ist man ja weit weg in Hinzenbach und ja, fühlt sich irgendwie komisch an, aber wenn ich das Starterfeld sehe, es fahren dann doch sehr, sehr viele gute oder die besten Springer hin von jeder Nation. Ich denke, dieses Wochenende lag es vielleicht auch ein bisschen daran, dass der COC in Klingenthal gleichzeitig stattfand. Haben wir uns ja auch schon kurz unterhalten, dass das vielleicht auch ein bisschen ungünstig gewählt ist. Aber ich bin da gerne gesprungen, auch im Sommer. Ich denke, da fahren auch viele gerne zum Training hin, um einfach Technik zu springen. Aber wir sehen ja auch an den Ergebnissen, wie eng alles beisammen wieder lag. Und klar hat das irgendwo einen Reiz, aber es vielleicht auch nicht zu 100% aussagekräftig, wer nun ganz vorne mitspringt.
Vor allem, was ja noch da hinzukam, könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen, dass bei so 11, 12 Grad Außentemperatur Springen auf Eisspur jetzt auch nicht so unbedingt Spaß macht.
Nein, also ich meine, ich bin jetzt vor 6, 7 Jahren das letzte Mal gesprungen, wenn Temperaturen warm waren und Eisspur. Aber ich habe das nie gemocht, weil die Eisspur einfach nicht so abzieht, wie wenn es noch zusätzlich kalt ist. Vielleicht ist das jetzt schon besser geworden. Aber das war für mich manchmal auch so ein bisschen, sage ich mal, der persönliche Genickbruch. gerade weil wir dann im November oft manchmal noch Ausscheidungswettkämpfe gesprungen sind intern. Und damals waren wir auch intern eine sehr starke Mannschaft. Und wenn ich kein Gefühl hatte, dass die Spur abzieht, habe ich mich extrem schwer getan. Gerade wenn die Form dann auch nicht so gepasst hat. Ja, wie das ein Jahr bin ich dann auch hinten runtergefallen, weil ich einfach die Leistung nicht gebracht habe. Aber ich war eh immer ein Freund von Naturspuren. Das war dann nicht mehr so meine Zeit, wo die Eisspuren kamen. Und gerade zum Anfang, wo das auch noch alles sehr wackelig war, gerade wenn man zum Anfang springt, ist, zieht die auch nicht so schnell ab, als wenn schon ein paar Springer da runtergesprungen sind. Ja, hat sein Führen wieder. Und ja, ob das jetzt schon unbedingt im Oktober sein muss, ist auch noch dahingestellt.
Ich habe die Springen dann im ORF geschaut. Die haben ja jetzt mit Michael Heiberg einen neuen Experten. Da war ich ganz gespannt, wie der so seine Sache macht. Und der hat auch nicht nur einmal erwähnt, dass es doch schon eine gewisse Challenge ist, wenn man jetzt quasi mitten in der Woche sozusagen den Umstieg macht, das erste Mal jetzt in dieser Woche eben in Hinzenbach auf Eisspur springt und dann gleich einen Wettkampf hat. Und dann auch gerade bei Springern festgestellt hat, die eher so in seiner Altersklasse sind, dass die doch bis zum Sonntag gebraucht haben, dass sie dann klargekommen sind. Also das kannst du ja dann auch nachvollziehen aus deiner Sicht.
Okay, dann bin ich ja froh, weil er ist ja erst, sage ich mal, ein Vierteljahr so ungefähr draußen, dass er das genauso noch so sieht wie ich. Also dann hat mich mein Gefühl nicht betrügt. Ja, die nächste Generation, die kommt, die sind das ja gewohnt, auf Eisspur zu springen. Die sind vielleicht schon das erste Mal mit 10 oder 12 auf Eisspuren gesprungen. Das ist ja immer so eine Entwicklung. Die gehen da vielleicht ganz anders mit um als jetzt die ältere Garde, die eigentlich das gewohnt ist, auf Naturspuren oder das so gelernt haben von klein auf. Und man muss ja auch überlegen, man braucht ja auch einen anderen Ski, also einen anderen, wie nennt man es denn, ich komme gerade nicht drauf, Belag. Dann so geschliffen werden wie im Winter, aber man landet ja auf Matten und das war auch immer so, weil wenn man auf Matten landet, macht man sich eigentlich den Belag wieder ein bisschen kaputt, weil ja keine Wachsschicht drauf ist, die man sonst im Sommer drauf hat. Die das schützt so ein bisschen. Genau, und dann nimmt man vielleicht sogar schon ein paar andere Skier, als die man jetzt vielleicht im Sommer gesprungen ist und ja, testet vielleicht auch schon, was gut geht, welche Schliffe gut gehen. Das nennt man ja so, verschiedene Schliffe gibt es ja, was läuft dann besser auf dem Belag. Und ich denke, da kam vieles zusammen, aber Von den Ergebnissen her sieht man ja dann doch wieder, dass die, die vorne mitspringen, auch wieder vorne mit dabei waren.
Genauso ist es. Dann schauen wir uns die Ergebnisse an. Und natürlich besonders erfreulich aus deutscher Sicht, dass Philipp Raimund das Springen am Samstag gewonnen hat vor Daniel Schofenig und Jan Hörl. Und genau dieser Jan Hörl hat das Springen dann am Sonntag gewonnen vor Daniel Schofenig. Also da haben sie die Plätze quasi getauscht und sich sogar noch verbessert. Und Dritter wurde Ryuyo Kobayashi, jetzt ein Springer, den ich gerade in Hinzenbach nicht unbedingt auf dem Podium erwartet hätte. Bestätigt aber auch so ein bisschen das, was wir ja im Verlaufe des Sommers schon festgestellt haben, dass die Japaner an sich als Gruppe, als Mannschaft schon einen Aufwärtstrend zu verzeichnen haben.
Ja, und ich denke auch, dass den besonders Team Japan, was ich auch schon mal gesagt habe, die ganze Regeländerung sehr entgegenkommt, weil die anderen Teams vielleicht jetzt auch wieder ein bisschen zurückschrauben mussten. Und ich fand, die Japaner haben im Großen und Ganzen schon immer sehr regelkonforme Anzüge, sind die schon gesprungen, was ich jetzt im Fernsehen eben gesehen habe. Klar werden die auch ausgereizt haben, aber vielleicht nicht so im Maß wie andere Nationen. Und ich denke, denen kommt das entgegen, habe ich das Gefühl.
Ja, und für Philipp Raimund ist das natürlich eine tolle Bestätigung seines Formaufbaus bisher. Er ist den ganzen Sommer schon gut gesprungen und hat es jetzt eben geschafft, in einem sehr konkurrenzfähigen Feld ja, auf den ersten Platz zu springen. Mit Sicherheit ein großer Boost für sein Selbstvertrauen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, der Philipp ist ja jetzt 2 Saisonen wirklich im Weltcup-Team angekommen. Und ich denke, das braucht man auch oft. Und jetzt sieht man einfach die Entwicklung, die er jetzt geleistet hat. Und ja, ich drücke ihm die Daumen, dass er das auf jeden Fall mit in den Winter nimmt. Und er hat es ja auch im Sommer jetzt wirklich auf vielen verschiedenen Schanzen gezeigt. Er ist ja nicht umsonst jetzt der neue Sommer-Grand Prix-Gesamtführer. Also hat ja das gelbe Trikot sich da in Hinzenbach ersprungen. Und ich muss auch sagen, die ersten drei waren natürlich eng beieinander, wie es so auf so einer kleinen Schanze ist. Aber wenn ich sehe, kam jetzt doch auch natürlich ein sehr guter 4. Platz. Aber das waren dann schon fast 10 Punkte, die der Philipp Raimund ihnen abgenommen hat. Und auf der kleinen Schanze finde ich 10 Punkte schon sehr, sehr viel.
Was wir bei ihm an beiden Tagen gesehen haben, ist, dass er auch zusammen mit Stefan Hongacher den Red Button benutzt hat, also um ja, vielleicht seine Landung noch so ein bisschen zu optimieren und mehr Punkte rauszuschlagen, eben verkürzt hat. Am zweiten Tag dachte ich sogar so, ah, hättest du vielleicht nochmal ein Gate verkürzt, weil da hat er im zweiten Durchgang definitiv Punkte verschenkt, weil er da nur die 15,5 im Durchschnitt gehabt hat. Sonst wäre das ja noch ein Podium für ihn geworden, auf jeden Fall.
Ja, vor allem, wenn man jetzt vielleicht 3 Punkte draufrechnet pro Kampfrichter, dann ist man ja auch schon wieder bei 9 Punkten. Und wenn ich das hochrechne, dann gewinnt er sogar wieder den also nicht den Sommer-Grand Prix, den Wettkampf eben.
Ja.
Genau, weil er hat 233,9 und Hörl Jan, also der ja sehr gut immer setzt, 241,5. Und das sind genau die Punkte, die eben gefehlt haben. Aber das ist ja immer so ein Glücksspiel mit dem Red Button, weil
Ja.
wenn du den nimmst und schaffst dann nicht die Weite, dann fehlen dir ja auch gleich wieder so viele Punkte, dann hast du ja gar keine Chance mehr, gerade auf so einer kleinen Chance überhaupt aufs Podium zu kommen.
Das ist wohl wahr, ja. Wenn wir noch kurz bei den Deutschen bleiben wollen, da musste man am ersten Tag so ein bisschen suchen, bis man den Zweitbesten dann gefunden hat in der Ergebnisliste. Wenngleich man trotzdem sagen muss, dass das Wochenende für Pius Paschke auf jeden Fall ein Schritt nach vorne war, weil der bis dato Sommerverlauf noch gar keine Punkte geholt hatte. Jetzt war er zumindest 17. und 15. und das vielleicht auf einer Schanze, die ihm gar nicht mal so unbedingt liegt. Er ist ja doch eher einer von der fliegerischen Sorte.
Ja, ich denke mal, auf jeden Fall hat er da auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein getankt. War auf jeden Fall, denke ich, auch der richtige Schritt in die Richtung. Aber ja, ich denke, es wird trotzdem nicht so leicht werden. Auch insgesamt, das deutsche Team ist schon, ja, sie, glaube ich, können froh sein, dass der Philipp Raimund erstmal da für Ruhe gesorgt hat. Ist meiner Meinung nach wie vor noch nicht so gut aufgestellt, weil wir haben uns ja auch schon kurz im Vorgespräch unterhalten. Wenn ich die Ergebnisse sehe, da ist Philipp Raimund Deutscher und dann kommt eigentlich erstmal wieder nur Rot-Weiß, Weiß-Rot, Rot-Weiß,
Ja.
also Österreich, ein Pole und die Japaner und dann kommt lange nichts. Und man könnte fast meinen, wieder Österreich hat österreichische Meisterschaften durchgeführt mit internationaler Beteiligung, wenn man sich
Ja.
die Liste mal genauer anguckt.
Ja, so wirkt es auf jeden Fall. Also klar, man muss immer vorsichtig sein, Ergebnisse aus dem Sommer dann als Maßstab für den Winter zu nehmen. Aber wir haben es ja jetzt schon einige Mal angedeutet, dass auf jeden Fall mal Daniel Schofenig und Jan Hörl zwei Namen sind, die man für den Winter logischerweise auf dem Zettel haben muss, allein aus Erfahrungsgründen. Und dann schaut man sich die anderen Namen aus Österreich an, die da so mitgesprungen sind, abseits der jetzt bekannten. Und da muss man ja sagen, aufgrund des COCs in Klingenthal, der parallel stattgefunden hat, wo es noch um die Quotenplätze ging, worüber wir auch noch sprechen werden, war das ja sozusagen nur die dritte Garde. Und was die abgerissen haben, das ist der blanke Wahnsinn.
Also wirklich, also ich habe schon gesagt, und selbst jetzt die, die dort mitgesprungen sind, werden wir höchstwahrscheinlich nicht mal im COC diesen Winter sehen, weil da auch noch andere sind, die sich um die Plätze streiten. Und ich habe gesagt, in jeder anderen Nation würdest du die gleich vielleicht mit ins Weltcup-Team hochnehmen, wenn jemand Platz 18 im Sommer Grand Prix belegt. Das war ja der Hannes Landerer, den hat vielleicht von uns noch gar keiner gehört, der jetzt nicht alle Ergebnislisten von allen Ligen sich anschaut, sage ich mal. Also da war ich selber, also das fand ich wirklich wieder Wahnsinn, was die da wieder hingelegt haben. Oder auch, das ist jetzt zwar nicht dritte Garde, aber Clemens Leitner auch wieder ganz vorne mit dabei. Also Österreich, das wird wieder sehr spannend, wer da überhaupt zum Weltcup-Auftakt starten wird. Und wenn du in Österreich Platz 4, Platz 5 im Team bist, ich glaube, da musst du immer zittern, dass du den Platz abgibst. Ich glaube, der Manuel Fettner war noch nicht mal dabei, ich habe ihn zumindest nicht gesehen.
Der war im Urlaub, ja.
Ja, und der war ja auch schon, hat sich am Sommer Grand Prix schon super präsentiert. Also das ist so extrem, finde ich. Die könnten fast drei Nationen aufmachen und wären immer noch ganz vorne dabei. Und würden sich um Nationencup streiten. So ungefähr.
Ja, also da ist natürlich einerseits eine schöne Situation für Andreas Wiethölzl, dass er wirklich die breite Masse an Springern hat und gefühlt kann er ja auch aufstehen, wer will, der liefert immer, aber er muss halt anderen gleichzeitig damit auch wehtun. Und das ist dann schon der nicht so schöne Teil des Ganzen.
Ja, das hatte ja Österreich schon mal die Situation damals, wo Morgenstern, Kofler,
Ja, die
Koch und wie sie alle
Superadler.
hießen, lange gesprungen sind, die Tür so dicht war, dann kam ein kurzes Loch in Österreich. Man hat gedacht, oh, ihr seht das mal aufholen, jetzt sind sie eigentlich schon wieder dort. Also,
Ja.
und da gibt es ja so viele, die da wirklich, die Turnbichen und so, die da einfach runtergefallen sind, weil sie nie die Chance hatten, mal wirklich im Weltcup-Team Fuß zu fassen. Und jetzt wird es wieder einigen so gehen, leider.
Das ist definitiv so. Wenn wir weit vorne vermisst haben, bis auf eine Ausnahme, wobei das ja auch so ein bisschen absehbar war, waren die Slowenen. Also sind jetzt nicht bekannt als Normalschanzenspezialist, aber es gibt da zumindest einen jungen Burschen, der gerade mal 18 Jahre alt ist, der ein bisschen auf sich aufmerksam machen konnte, nämlich Enei Faletic. Das war sein Sommer-Grand Prix-Debüt. Am Samstag noch unglücklicherweise disqualifiziert mit +6 beim Anzug, was schon eine ziemlich große Hausnummer ist.
Da wurde wohl mal getestet, was geht.
Aber am zweiten Tag hat der Anzug dann gepasst und er ist direkt Sechster geworden mit einem, wie ich finde, für Slowenen sehr, sehr untypischen Flugstil, weil der wirklich mit enorm viel Höhe über den Hang gesegelt ist und erst im letzten Flugdrittel ja so ein bisschen die slowenische Flugschule angenommen hat. Also finde ich ganz, ganz spannenden Charakter. Ich glaube, von dem werden wir einiges sehen diese Saison.
Ich denke mal, dass die Slowenen vielleicht auch ein bisschen umgestellt haben, was ihre, naja, sag ich mal, ihre Skisprungphilosophie ist. Klar, fliegen, das geht immer bei den Slowenen, aber man muss eben auch die Kraft mitbringen. Ich denke jetzt, wenn die Anzüge so bleiben, umso mehr noch. Also da geht nicht nur noch in die richtige Richtung sich legen, sage ich mal. Und dann darf man nur nicht vergessen, dass ja, sage ich mal, der Beste von ihnen trotzdem gefehlt hat und der war ja in Klingenthal und der hat ja da auch einen Spring gewonnen. Also muss man auch noch ein bisschen relativieren. Aber ja, war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen, hat so ein bisschen das slowenische Mannschaftsergebnis verschönert, obwohl jetzt der Andrzej Lanišek jetzt mit Platz 13 auch nicht so verkehrt war am Sonntag.
Ja, der Einzige, bei dem ich mich wirklich gefragt habe, warum man ihn da überhaupt hingeschickt hat, war Timi Seitz. Also wer vor allem den Sprung am Samstag gesehen hat, wo er so gefühlt über einen Schanzentisch gestolpert ist und gar kein System zusammenbekommen hat und von dem man ja weiß, dass der sich auf den Schanzen irgendwie so gar nicht wohlfühlt, das hätte man ihm vielleicht ersparen sollen, aus meiner Sicht.
Ja, aber wir sind ja auch wieder dabei. Es ist ja auch eine Probe, passt der Anzug? Darf man ja auch immer nicht vergessen. Jetzt, das ist ja noch ein bisschen anders wie vielleicht letzte Saison, wenn er den Wettkampf nur mitgenommen hat, dass er ge gemerkt hat, so kann er seinen Anzug tragen und so hat er mal wieder ein Gefühl auf der Eisspur.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Es gab jetzt auch wieder die Möglichkeit für die Athleten, Anzüge in den Pool zu bringen, also die durch diese Vorabkontrolle durchzuschleusen und dann eben die Chips zu bekommen, um die dann im Rest der Saison zu verwenden. Das werden mit Sicherheit auch sehr, sehr viele Teams wahrgenommen haben. Wie auch die Schweizer, die auch ein ganz erfreuliches Mannschaftsergebnis zusammengebracht haben und das, obwohl ihr Bester, Gregor de Schwanden, ebenfalls beim COC in Klingenthal Gewalt hat, aber wenn man dann so einen Namen liest wie Juri Kessilly, die jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung auf dem Niveau hat, der am zweiten Tag Zehnter geworden ist, kann man sagen, da wächst auf jeden Fall was nach bei den Schweizern jetzt auch mit ihrem neuen Trainer Bine Norcic.
Auf jeden Fall, und wie gesagt, wir haben ja schon die Namen gesagt, das war wirklich ein gut besetzter Sommercompris, nicht wie andere Sommercompris, wie wir schon hatten. Also da muss man sich erstmal durchsetzen, gerade auf der Kleinschanze, wo es so eng hergeht, muss man auch gute Haltungsnoten mit herbringen. Und ja, freut mich für die Schweizer und kann man auch nur hoffen, dass man noch öfters diesen Winter was von ihnen hört. Und wir sind ein bisschen von den Deutschen durch mich abgeschweift. Ja, der Andreas Wellinger war ja auch leider am ersten Tag disqualifiziert worden.
Ja.
Aber muss sagen, hat dann trotzdem sehr guten siebten Platz noch belegt. Klar, er hat letztes Jahr auch schon mal dort gewonnen. Aber ich denke, er wird in seine Form finden, dass er auf dem richtigen Weg ist. Da mache ich mir mehr um Karl Geiger Sorgen, weil das sind ja eigentlich seine Chancen für kleinere auch.
Ja. Ja, das hat Michi Heiberg auch angesprochen, dass es ihn gerade so, er hat gesagt, so zwischen 1,30 Meter und 60 nach dem Schanzentisch einfach noch nicht gefällt, dass er irgendwie so das Gefühl hat, da verpufft so ein bisschen Energie auch und der Sprung geht erstmal nicht weiter. Das ist natürlich gerade auf der Schanze so ein bisschen Gift auf jeden Fall.
Ja, vielleicht hat er jetzt auch einfach nicht mehr das tragende Gefühl, was du gerade in der ersten Phase brauchst. Ich kann das ja nur sagen, wo das auch schon mal aufkam, das Anzugsthema, wo enger geschneidert worden ist. Ich glaube, das war 2013, also 12 zu 13, habe ich mich auch extrem schwer getan, weil ich einfach kein Vertrauen mehr oben hatte in meinen Sprung. Und wenn dann oben nichts trägst, dann machst du auch nicht weiter. Und dann ist ja der Karl Geiger ein sehr großer Springer. Da müssen ja die Winkel schon sehr gut zusammenarbeiten. Und wenn du dann vielleicht noch ein bisschen zu spät abspringst oder zu früh, ist jetzt egal, und dann dir noch das Vertrauen fehlt, dass dich irgendwas trägt, dann wird es eben auch nicht leichter.
Ja, sind wir mal gespannt, inwieweit sich das da noch zum Positiven entwickelt. Die deutschen Skispringer haben nach dem Sommer Grand Prix in Klingenthal noch die deutsche Meisterschaft in Oberhof, auch auf der Normalschanze, auch auf Eisspur. Und da wird sich ja dann entscheiden, wer die Weltcup-Tickets bekommt, weil danach ist die Sommerwettkampfsaison dann auch erstmal vorbei, logischerweise.
Ja, dann geht es ja schon Winter. Wir sind ja dieses Jahr extrem spät, wenn ich überlege, sonst war ja Klingenthal immer so am 3. Oktober und das war dann der letzte Sommercompris und jetzt sind wir ja dann wirklich schon im November fast. Also es geht ja dann ein paar Wochen gleich später los. Ist ja jetzt nicht, dass wirklich noch 2 Monate Pause sind, obwohl das ja auch schon immer spät war. Aber jetzt sind wir ja eigentlich schon, das könnte ja Klingenthal fast zum Weltcup rechnen, zumal ja im Dezember eh dann wirklich schon der Weltcup in Klingenthal stattfindet.
Ja. Die Sommer-Grand Prix-Wertung hattest du vorhin schon angesprochen. Da führt Philipp Raimund jetzt 42 Punkte vor Sakutaro Kobayashi. Es ist natürlich jetzt nur noch ein Einzelspringen, weil neben dem Einzel es in Klingenthal ja noch das Mixed-Team gibt. Und Niklas Bachlinger, der bis dato Führende war, war beim COC in Klingenthal somit in Hinsibach nicht dabei, ist jetzt auf Platz 3 zurückgerutscht und hat 48 Punkte Rückstand, rechnerisch somit noch die Chance, genauso wie Naoki Nakamura, der Vierter ist. Der hat allerdings schon 95 Punkte Rückstand, also den könnte man fast eigentlich ausklammern. Somit spricht vieles dafür, dass wir seit langem mal wieder einen deutschen Sommer-Grand Prix-Sieger sehen könnten. Oder findest du Gegenargumente für diese These?
Naja, erstmal ist wieder wichtig, dass man nicht disqualifiziert wird, weil das ist ja
Stimmt.
wirklich, ist ja ein bisschen schärfer alles. Also das kann ja dann schon sein, dass man 95 Punkte dann auch von Sand setzt. Deswegen ist es alles möglich in Klingenthal. Ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, wie der Philipp immer zurechtkam in Klingenthal, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß jetzt auch nicht aus dem Kopf, wie der letztes Jahr im Sommercompris dort gesprungen ist. Und ja, ich denke mal, der Bachlinger hat trotzdem auch noch Chancen, weil es eben nicht so viele Punkte sind mit einem guten Tag. Und Klingenthal ist ja auch ein bisschen bekannt für
Ich auch
Windkapriolen.
sehr.
Würde ich jetzt nicht sagen, dass das schon in trockenen Tüchern ist. Klar, er hat eine super gute Form. Und dann kommen ja auch noch mal ein paar andere Springer mit dazu, denke ich mal, in Klingenthal, die sich dann vielleicht auch mal zwischen den Plätzen noch schieben, wo du anstatt vielleicht nur 2, 3 Plätze jetzt zwischen dir hast, auf einmal dann 5 Plätze jetzt, noch dazwischen sind. Also es wird schon noch mal spannend auf jeden Fall. Aber natürlich drücken wir die Daumen und die Form hat er auf jeden Fall dafür. Und die wird er jetzt auch nicht innerhalb von einer Woche verlieren.
Aber wir sind ja wie immer bei dem Punkt, dass die vorderen Plätze so viel mehr wert sind als die dahinter. Und da sind 48 Punkte oder 42 jetzt zu Bachlinger und Kobayashi natürlich schon ein Polster, von dem Raimund auf jeden Fall zehren
Hast
kann.
recht, ja. Also
Und
wenn die, sag mal, wenn
ja.
es wirklich alle starten dürfen und keiner disqualifiziert wird, ist das auf jeden Fall ein gutes Polster, weil dann müsste ja
Ja.
schon der Österreicher fast gewinnen, der Bachlinger. Und Und der Philipp dürfte maximal Vierter sein oder so. Also ist schon ein gutes Polster dafür, dass nur noch ein Wettkampf stattfindet. Aber es geht auch eben auch mal schnell, dass du eben nicht mal mehr dabei bist, beziehungsweise auch vielleicht mal schnell Zwölfter bist. Und dann wissen beide, was du da noch an Punkte bekommst. Naja, dann reicht auch von Bachlinger ein fünfter Platz.
Ja, 12. ist ein gutes Stichwort. Das war nämlich Raimunds bestes Ergebnis bei den Sommer Grand Prix in Klingenthal
Das
bisher.
siehst du, das war.
Vor 3 Jahren allerdings schon. Also, aber ja, er war ja natürlich auch noch nie so gut in Form, wie er es jetzt ist. Also muss das nicht der Maßstab sein, würde ich mal behaupten. Ich
Ja,
hatte das
und
Thema
dann.
Quotenplätze gerade schon angesprochen. Deswegen waren wir natürlich auch mit einem halben Auge mal mindestens auf dem COC in Klingenthal und haben die Ergebnisse dort verfolgt. Und es ist wirklich extrem spannend gewesen. Dafür zählten dann entsprechend nur jetzt diese letzten beiden Springen und die Quotenplätze gehen an Polen durch Kacper Tomaszczak, die Schweiz durch Gregor Deschwanden, der dort sehr gute Ergebnisse geholt hat, und an Japan durch Tomofumi Naito. Der hat in diesen beiden Springen einen bzw. 2 Punkte mehr geholt als Jonas Schuster für Österreich und Felix Hoffmann für Deutschland.
Ja, ist natürlich bitter für Österreich und Deutschland. Ich weiß auch nicht, ob denn immer nur zwei Springen zählen müssen. Also ich bin ehrlich, ich bin jetzt auch nicht ganz form, wie die Quotenplätze ersprungen werden, weil das ja bei uns nicht so gewichtet war. Ob man da nicht irgendwie eine andere Regelung finden können, weil es ja doch ein bisschen vielleicht auch unfair ist.
Ja.
Jetzt das eigentlich nur an einem Wochenende festzumachen, andere springen eigentlich jeden COC mit. Und Philipp Bachlinger war es natürlich umso ärgerlicher. Einerseits ist er in Hinzenbach oder durfte dann natürlich nicht in Hinzenbach starten, musste nach Klingenthal und ja, hat es dann auch, kam vielleicht auch nicht so zurecht, wie auch immer.
Ja.
Und ich sage mal, die Japaner freuen sich bestimmt um Quotenplatz, so wie sie jetzt auch teammäßig aufgestellt sind, können sie den auch gut gebrauchen. Aber jetzt Polen und Schweiz, ja, ohne das jetzt irgendwie, ja, nicht respektvoll zu meinen oder so. Die Schweizer brauchen jetzt vielleicht nicht unbedingt den einen Quotenplatz mehr.
Ja.
Aber so könnte starten und gut ist.
Ja, muss mich übrigens korrigieren, es waren 4 Springen, weil der COC in Hinterzarten Ende September auch noch dazu gezählt hat. Aber es ist jetzt nicht so die riesige Sample Size, wie man in der Wissenschaft sagt.
Ja, vielleicht müsste man da mehr mit reinzählen und das noch persönlicher machen.
Ja.
Aber.
Gut, es waren natürlich auch nur 6 Springen im Sommer COC, weil nur noch Stams davor war. Vielleicht hätte man das alles zu einem zusammen mischen können.
Ja, wenn man es dann eh schon so macht, ja.
Andererseits hattest du im Sommer Grand Prix auch 2 Perioden und die müssen ja da miteinander harmonisiert werden. Also deswegen, ja, es braucht einfach mehr Wettkämpfe. Einigen wir uns darauf.
Ja, oder einfach die Punktevergabe anders, fairer.
Ja. Okay, Ausblick Klingenthal haben wir jetzt oft genug erwähnt. Für euch auf jeden Fall noch die Startzeiten am Freitag, die beiden Qualifikationen um 15.15 Uhr und 19 Uhr. Samstag die Einzelspringen um 12.20 Uhr und 16.05 Uhr, die Frauen immer vor den Männern. Und dann am Sonntag das Mixteam um 14.45 Uhr. Und da werden wir dann natürlich auch noch gespannt drauf blicken. Wir haben noch 2 Off-Topic-Themen zum Schluss. Und zwar hat uns einerseits eine sehr, sehr interessante Hörernachricht erreicht. Die würde ich jetzt mal in Gänze vorlesen und dir die Antwort überlassen, liebe Uli, weil du dich mit dem Thema Material noch ein bisschen besser auskennst als ich.
Kann ich vorlesen?
Und
Nee, alles gut, mache ich.
Elektroland 25-CX Cup hat uns geschrieben: Hi, ich habe die beiden letzten Folgen rund um Material und Sicherheit interessiert verfolgt. Was mir da bezüglich der Knieverletzungen aufgefallen ist, sind die Schuhe. Vor allem im Fußball, aber auch in anderen Teamsportarten ist den großen Herstellern aufgefallen, dass Frauen gar keine kleinen Männer sind, sodass es dort inzwischen ganz langsam frauenspezifische Schuhe gibt. Die Anpassungen beziehen sich da auf die Beinachse, die bei den Frauen aufgrund des Beckens etc. grundsätzlich anders ist als bei den Männern. Die Herrenschuhe fördern Belastung des Kreuzbandes und ist teilweise Grund für die Verletzungen. Jetzt meine Frage und Anregung: Sind die Schuhe im Skispringen geschlechtsspezifisch? Oder sind es einfach kleine Männerschuhe? Denn bei den Kräften etc. spielt die Beinachse vermutlich auch eine wichtige Rolle. Liebe Grüße.
Also erstmal danke für die tolle Zuhörerfrage und auch war mir das nicht so bewusst mit den Schuhen. Also fand ich sehr oder finde ich sehr interessant. Aber ich denke beim Skispringen, also erstmal sind es alles die kleinen Schuhe und ohne Werbung zu machen, aber die meisten Springer nun von der Firma Rast, die sich da über Jahre etabliert haben. Es haben zwar auch schon andere Schuhhersteller da ihr Glück probiert, aber irgendwie an Rast kommt irgendwie keiner ran bisher, so richtig. Und aber die sind schon auch in Kindergrößen so gegeben. Also es ist wirklich immer der gleiche Schuh, plus eben an deine Schuhgröße angepasst. Man darf auch nicht unterschätzen, die Sohle vorne gerade ist sehr, sehr dünn bei den Skisprungschuhen. Das denkt man gar nicht. Man hat eigentlich nur hinten diesen kleinen Absatz, der höher ist. Und ich denke aber nicht, dass es im Skispringen an den Schuhen liegt, die natürlich schon auch sehr wuchtig sind, weil man natürlich hinten den Schaft hat. Aber also was ich ja schon gesagt habe, die Skisprungschuhe gibt es ja schon seit Jahren so. Also da hat sich auch nicht groß was verändert. Klar sind sie jetzt vielleicht noch ein bisschen versteift worden, aber so an sich den Schuh, da wurde nicht viel verändert. Und früher gab es eben auch nicht diese Masse an Knieverletzungen. Ich weiß noch damals, wie der Michi Neumeier einen Kreuzbandriss erlitten hat. Das war damals, oh, ein Skispringer, Kreuzbandriss. Das war wirklich die Ausnahme. Man hat das gar nicht so verfolgt, dass es überhaupt Kreuzbandriss. Das wurde eigentlich nur durch Michi da mal kurz bekannt geworden und dass es dann wirklich so lange dauert. Aber jetzt ist das ja leider in den letzten Jahren gang und gäbe leider fast geworden. Also man ist schon gar keine Ausnahme mehr, wenn man gerade als Springerin einen Kreuzbandriss erlitten hat. Und ich denke, es liegt eher an dem Bindungssystem, also an der Stabbindung, dass das einfach alles, wie soll ich Ihnen sagen, Luis, hilf du mir mal kurz, kompakter ist, beziehungsweise fester ist, dass der Ski sich auch beim Sturz nicht mehr löst. Das ist, glaube ich, dass da so viele Kräfte dann wirken durch den großen Hebel, was der Ski hat. Und früher gab es eben wirklich diese typische Sicherheitsbindung, wo der Ski wirklich abgegangen ist bei jedem Sturz fast. Und ich glaube, das hat wirklich vielen geholfen, selbst wenn man sich da mal gekugelt hat, was man ja nicht machen soll. Aber der Ski war weg. Und jetzt ist man wirklich so arretiert. Der Schuh ist fest am Ski und es kann nur oben sich das Knie verdrehen, aber nicht mehr unten der Fuß. Und ich hatte ja selber den schweren Sturz in Nuthotten, da haben so viele Kräfte gewirkt, aber meine beiden Skier waren noch dran und das war, glaube ich, auch für mich ein Verhängnis. Das Kreuzband wäre vielleicht auch kaputt gewesen, das Knie, weil ich so enorme Kraft beim Aufsprung hatte, in der tiefen Hocke gelandet bin. Aber vielleicht wären die anderen Verletzungen nicht passiert, weil ich ja dann mit dem Ski auf den Ski gestürzt bin. Also vielleicht wäre dann bei dem Sturz vielleicht wirklich nur mein Knie lädiert gewesen. Das wäre natürlich ein ganz anderer Prozess dann für mich auch gewesen. Aber wie gesagt, jetzt reichen ja schon kleinste Stürze oder kleinste Verdrehungen, weil das Knie einfach der einzige, wie sage ich denn, das einzige Gelenk ist, was dann noch irgendwie sich
Ja.
hinterherdrehen kann. Und früher war es halt durch der Fuß, der war dann weg. Und also da hat es, glaube ich, definitiv nichts mit dem Schuh zu tun.
Und was ja auch noch hinzukommt, was Martin Schmidt ja auch in der Predazzo-Folge sehr schön erklärt hatte, war diese X-Beinstellung, die du ja prinzipiell beim Telemark hast, weil du den Ski ja gar nicht mehr plan aufsetzen kannst bei der Landung.
Genau, das kommt auch
Durch
durch die
die
Bindung.
Bindung halt, ne? Du musst den Ski immer zwangsläufig aufkanten, was. Wenn ihr euch Sprünge aus den 70ern, 80ern, 90ern anschaut, das hat nie einer gemacht. Die sind alle schön mit beiden Füßen parallel auf dem Boden gelandet.
Selbst 2000er, also bis die Stabbindung kam, sage ich mal, bis Simon Amann das
Ja.
2010 mit reingebracht hat, es lag ja jetzt nicht, das wäre ja so oder so gekommen, da haben ja schon viele dran getüftelt. Die Telemarks sind ganz anders als jetzt. Und ganz krass finde ich es immer beim Kamis doch, wie er sein Knie reindreht. Bei ihm sieht man es immer besonders gut, wenn er einen Telemark setzt,
Ja.
wo du auch denkst, das kann auf Dauer eigentlich nicht gut gehen. Bis jetzt ist es zum Glück beim Kamis doch gut gegangen. Ich hoffe, es ist auch weiter so. Und das ist halt, und manche haben eben diese Voraussetzung, dass die vielleicht auch da ein bisschen im Sprunggelenk noch ein bisschen beweglicher sind oder den Telemark besser setzen können, aber die sich eh schon schwer tun mit der Landung. Da wird es dann noch mal schwerer, einen sauberen Telemark hinzubekommen. Und genau, das ist einfach dann auch nicht mehr so zeitgemäß, zumal man früher konnte man auch so ein bisschen, weil ja das Band ein bisschen nachgegeben hat, vielleicht auch mal eher die Ferse hochheben zum Telemark. Jetzt muss man halt extrem tief auch in die Knie gehen.
Die These, die Martin in der besagten Folge ja aufgestellt hatte, ist, dass sich diese schweren Knieverletzungen recht simpel und in der Mehrzahl ja auch damit vermeiden ließen, wenn man den Telemark abschaffen würde. Was hältst du von seiner These?
Ja, dann fange ich auch wieder an zu springen.
Na, ich
Weil
meine,
das
es
hat
hat ja
mir auch
für
immer
sehr, sehr große Wellen gesorgt.
viele Punkte gekostet. Ich
Ja.
bin, also ich habe schon oft gesagt, es soll ja eigentlich auch der gewinnen, der den weitesten Sprung hat und nicht noch von der Jury abhängig sein, die eigentlich auch mehr oder weniger subjektiv entscheiden kann. Und wir haben ja schon ein paar Mal erlebt, dass teilweise auch sich, wo wir uns gefragt haben, warum war das jetzt eine 19 wert und das nur eine
Ja.
17? Und ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, da stehe ich auch dazu, wenn man einmal einen Namen hat und lange weit vorne mitspringt, kriegt man automatisch schon immer die besseren Haltungsnoten als vielleicht andere, die noch nicht so den Namen haben. Und fragt man Michi Uhrmann, der, ich glaube, zweimal eine Medaille vorbeigeschrammt, weil ihm 0,5 Punkte gefehlt haben, weil ihm genau ein Wertungsrichter nicht die 0,5 mehr gegeben haben wie die anderen. Und eigentlich aber in meinen Augen genauso gut den Telemark gesetzt hat und genauso gut gesprungen ist wie die, die Erster, Zweiter, Dritter waren. In Vancouver war das auf der Kleinen. Und ich finde auch, man sollte dann lieber unterscheiden, landen. Ich glaube, dem Zuschauer ist das nämlich auch egal, wie die da landen. Also landen,
Ja.
wenn man natürlich im Schnee greift, gibt es Punkteabzug. Ich glaube, das wäre auch manchmal nachvollziehbarer für den Zuschauer. Also zu wissen, warum er die Punkte bekommt. Und wenn man natürlich stürzt, kriegt man genauso die Punkteabzug. Und ich glaube, das wäre schon für viele sicherer. Aber der
Ja.
gehört nun eben seit Jahren, also ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt schon die Landung gibt, Telemark, die so bewertet worden ist.
Ja, immer schon.
Aber jetzt gerade mit den Punkten, und haben wir ja auch schon festgestellt in Wettkämpfen, Luis, lieber Luis, da ist einer vielleicht 130 gesprungen und maximal war der Schanzrekord vielleicht 132. Und die mussten so ans Limit gehen, aber die konnten dann gar nicht mehr setzen. Die sind eigentlich am weißen Sprung, so ging es ja damals auch in Andy Kofler. Irgendwo, ich glaube auch Olympische Spiele. Der ist eigentlich weiter gesprungen als der
Turin müsste das
Morgenstern.
gewesen sein, 2,6, ja.
Genau, also eigentlich war er für mich in meinen Augen Olympiasieger, weil er konnte gar nicht mehr in den weiten Bereich Telemark setzen. Also es gibt ja so, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, wo sollen die noch hinspringen und dann noch einen Telemark setzen? Das funktioniert gar nicht. Da wird eigentlich noch der belohnt, der vielleicht 3 Meter kürzer springen durfte.
Das habe ich mir in Hinzenbach auch das ein oder andere Mal gedacht, weil sie natürlich wieder sehr, sehr großzügig war mit dem Anlauf und dann trotz Sprüngen auf Hillsize mal wieder nicht verkürzt haben. Und in gewisser Weise ist das Philipp Raimund ja auch, ist jetzt ein sehr, sehr plakatives Beispiel, aber ja dann auch zum Verhängnis geworden. Also wäre die Anlaufwahl am Sonntag vielleicht so gewesen, wie sie hätte sein sollen, wäre er ganz normal bei 90 Meter mit einem Telemark gelandet und nicht bei 93 mit einem Kachler.
Ja, oder wie der Jan Hörl bei der Vierschanzentournee wird eigentlich so bestraft und gewinnt nicht die Vierschanzentournee wegen dem kleinen Wackler unten. Das ist eigentlich auch,
Ja,
also,
brutal, ja.
ja, also von mir aus. Oder
Brutal.
sie sollen es vereinfachen, einfach das Punktesystem. Das, wenn
Fest,
der Telemark so
genau.
angedeutet ist, aber da wird ja noch, sehe ich ihn richtig, sehe ich ihn halb, und das sind ja auch schon, was ist denn wirklich ein guter Telemarkenantritt? Die können einfach gar nicht so, gerade die Großen, das habe ich ja auch schon oft plädiert für die Großen. Wenn die einen Wackler haben, das sieht man viel eher, als wenn jetzt vielleicht ein Stefan Kraftmann einen Wackler drin hat, weil das einfach immer kompakter aussieht bei den kleineren Springern als bei den ganz großen, wie ein Karl Geiger oder so. Da sieht man jeden Wackler einfach, jeden Fehler, ob der Telemark da besser ist oder nicht.
Auch das hat Michi Heiberg nicht nur einmal hervorgehoben am Wochenende. Ja. Also es ist eine Thematik, die die Athleten, auch Ex-Athleten, sehr beschäftigt. Vor allem, weil man sich ja auch dessen bewusst sein muss, es gibt wenige Menschen, die eine schlechtere Sicht auf den Telemark haben als jetzt die Kampfrichter, weil jeder im
Ja,
TV-Bild es besser sieht.
furchtbar. Also wenn man wirklich mal auf so einem Kampfrichterturm war, dann gibt es ja auch noch, wo man sagt, da sieht man es gut. Und manchmal denke ich, das ist auch nur Raten. Und wenn ich dann vielleicht noch ein Springer bin, der das Bein genau auf der anderen Seite vorsetzt, also
Auch das,
wo die
ja.
Kampfrichter das gar nicht sehen, ob mein Bein vorne ist, das kommt nämlich auch noch dazu. Und, aber ich bin ja froh, dass da Michi so, auch, also dass wir auch ein bisschen Ahnung haben, Luis. Also dass ich das trotzdem nach so langer Zeit immer noch genauso sehe. Und
Ja.
da bin ich wirklich froh. Und ich schätze ja auch Michi Heiberg sehr als ehemaligen Athlet und glaube auch als Mensch, auch wenn ich jetzt die letzten Jahre natürlich nicht so viel mit ihm zu tun hatte, aber ja, das freut mich jetzt natürlich auch, dass er das genauso sieht und dass du das so verfolgt hast für uns.
Wer da wem nachgeplappert hat, das könnt ihr euch da dann selber überlegen.
Nee, ich habe es nicht gesehen, also das war jetzt
Ja.
wirklich, will ich ja nochmal
Nein,
sagen, genau.
nein.
Aber es ist ja schön, dass das viele so umhertreibt und dass da auch, klar, die jetzt immer einen guten Telemark setzen, die werden auch sagen, nee, nee, lasst mal den Telemark. Also
Ja,
das kann ich auch
klar.
verstehen, dass die belohnt
Ja.
werden. Aber gerade wenn auch einer Weltrekord springt wie in Planitzer, wie soll der noch einen Telemark machen? Der wird dann noch bestraft und gewinnt vielleicht nicht die War Air Tour, hat man, glaube ich, auch schon Beispiele.
Stimmt, ja.
Ich glaube, da gab es auch schon ein paar Beispiele, wo einfach der Telemark entschieden hat, was für mich total Wahnsinn eigentlich ist.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Vielen Dank nochmal für die Frage, die uns schlussendlich zu dieser Diskussion geführt hat. Auf jeden Fall,
Ja, vielen
ja,
Dank.
mal ein Deep Dive in einen ganz speziellen Aspekt des Skisprings. Und Planica hast du gerade schon erwähnt, das war ja die News, die nach unserer letzten Folge herausgekommen ist, nämlich dass beschlossen wurde, dass die dortige Skiflugschanze bis Ende November 2027, sprich für die Skiflug-WM 2028, ausgebaut wird, nämlich zu einem schlanken Kostenpreis von 2,688,5 Millionen Euro. Euro, die in dieser Zeit fließen werden. Aber es geht nicht nur um einen Ausbau, sondern auch um eine Anpassung des Profils, die für, Zitat, mehr Sicherheit und aerodynamische Effizienz sorgen soll. Dazu soll die Beschneiungsanlage modernisiert werden, Sicherheitszäune und Schutzmaßnahmen angepasst werden. Der Anlaufturm wird ein bisschen angepasst und auch das Windnetz oder der Windschutz, der ja auch nicht unerheblich ist, soll modernisiert bzw. ausgetauscht werden. Und dieser Ausbau könnte zur Folge haben, dass der Weltrekord von jetzt 254,5 Meter dann auf möglicherweise 270 Meter gesteigert wird. Und das, wie gesagt, jetzt in einem Zeithorizont von 2,5 Jahren. Was denken wir denn darüber, liebe Uli?
Ja, ich meine, es geht ja immer schneller, weiter, höher so ungefähr. Und klar, irgendwann ist nun die Chance ausgesprungen und man möchte natürlich in naher Zukunft weiterhin neue Rekorde purzeln sehen. Ja, ob das immer so gut ist, das verlangt natürlich noch mehr von den Athletinnen und höchstwahrscheinlich auch Athletinnen ab, weil sie dürfen ja jetzt erstmal im Plane zerspringen. Und umso größer die Chance ist, umso mehr ist natürlich auch Angriffsfläche. Ich bin ja eh mal gespannt jetzt auch mit der neuen Anzugregelung, wo die Reise hingeht auf so großen Schanzen. Und wenn das so bleibt, weiß ja auch keiner, ob dann die Profile, wie sie jetzt sagen, ob das wirklich noch so dann standardgemäß ist und zusammenpasst. Aber ich denke mal, sie werden sich nicht davon abhalten. Ich meine, Ryo Kobayashi hat es ja gezeigt, dass es möglich ist, dass man fast an die 300 Meter fliegen kann. Aber man darf ja auch nicht vergessen, Planitz ist ja wirklich das allerletzte Springen in der Saison, wo schon die Kräfte ganz schön geschwunden sind und das Mentale, also es wird schon dann sehr viel abverlangt. Klar, wenn du jetzt gerade Athlet bist in der Topform, dann freust du dich, dass du auf 270 Meter springen kannst vielleicht. Aber wie viele können das und wie viele sind dann wirklich dafür bereit? Also ich denke, auch Planerzer sind schon auch bei den Männern dann doch schon einige, auch gerade weil es Ende Saison ist, vielleicht sogar mit der Schanze ein bisschen überfordert. Und es sind ja auch immer noch sehr, sehr viele Sprünge auf der Schanze. Ist ja jetzt nicht wie vielleicht, dass man sagt, das ist jetzt noch ein Skifliegen mit drei Sprüngen. Das sind ja an dem Wochenende nochmal 12 bis 15 Flüge für die Besten. Jetzt mal überschlagen. Und ich meine, es haben ja auch, ich glaube, war das nicht sogar der Philipp Raimund, der verzichtet hat auf Planitzer?
Genau, richtig, ja.
Das hat ja auch schon viel zu sagen. Und ja, mal gucken, ob sie es wirklich verwirklichen. Ich meine, man hat schon viel gehört und ich glaube auch nicht, dass es bei den 2,8 und ein paar zerquetschten Millionen bleibt.
Wahrscheinlich nicht, wie es so üblich ist bei den Großprojekten.
Und ob es wirklich möglich ist, man kann sich das jetzt gar nicht vorstellen, weil der Hang ist ja auch irgendwann, also dass da wirklich nochmal 30 Meter rausgeholt werden sollen.
Ja, also wir hatten damals, kann ich mich erinnern, als die Flugschanze in ihrer jetzigen Form wiedereröffnet wurde, bin ich in den Genuss einer Führung gekommen und da wurde uns dann gesagt, dass sie beim Bau dieser Anlage das eben so gewählt haben, dass man problemlos bis jetzt auf diese Größe quasi upgraden kann. Also es sind am Hang wohl eher nur so kosmetische Maßnahmen, die man da treffen muss und man muss dann entsprechend nur den Anlauf nach oben so ein bisschen verlängern. Das ist gar nicht so aufwendig, wie man sagte.
Naja, ich kann mir das trotzdem sehr schwer vorstellen, weil der Anlauf ist ja auch wie so ein Berg schon rein. Also
Ja.
gefühlt müsste man ja den Anlauf dann ein paar Meter nach hinten versetzen. Das kann ich mir gerade schwer vorstellen. Aber ich bin
Das
ja auch nur in dem Moment Laie. Da müsste man vielleicht auch wirklich nochmal vor Ort sich das angucken. Es wird schon möglich sein, wenn ich sagen, aber gerade so, wenn ich jetzt so die Schanze vor mir habe, kann man sich es trotzdem schwer vorstellen, weil es jetzt auch nicht nur 5 Meter sind, sondern eben wirklich diese besagten fast 30 Meter, die die Schanze mehr hergeben muss.
Aber wenn das jemand schafft und die Vorstellungskraft dazu hat, dann sind es die Herrschaften
Auf jeden
dort. Und
Fall.
warum das ja in den letzten Jahren nicht geklappt hat, war ja, dass die Regeln das nicht hergegeben haben, weil der Höhenunterschied eben unverändert geblieben ist zwischen Schanzentisch und Auslauf. Der ist jetzt im Frühjahr eben von 135 auf 140 Meter erhöht worden. Und jetzt hat man erst die Möglichkeit, das überhaupt zu machen. Also dementsprechend kann man da, glaube ich, ganz zuversichtlich sein, dass sie das machen werden. Ich persönlich hätte mir noch gewünscht, dass sie auch dran denken, vielleicht mal ein Flutlicht zu installieren, weil wir wissen ja auch, wie die Wetterverhältnisse gerade am Saisonende sind und dass es da eben sein kann, dass du am Nachmittag ja so ein bisschen in Zeitnot kommst und das ist auch so ein bisschen das, wovor es mir beim Frauenwettkampf in der nächsten Saison bammelt, weil der ja für 15 Uhr nachmittags angesetzt ist und das könnte ein bisschen kritisch werden, auch wenn es natürlich sehr, sehr wenige Springerinnen sind, die da mit dabei sind. Und was man ja auch nicht vergessen darf, Planitza hatte sich für die Skiflug-WM 2028 beworben. Sie haben auch den Zuschlag bekommen und sie möchten dort das allererste Mal die Frauen mit ins Programm heben. Und ob das dann so eine gute Idee ist, vor dem Hintergrund, dass das ja dann die erste Veranstaltung mit der neuen Ausbaustufe sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Argument sein wird, dann zu sagen, ach, wir machen es lieber erst 2030 für die Frauen. Und das fände ich dann eher nicht so toll.
Ja, wie gesagt, ich glaube, da sind jetzt viele Fragezeichen. Also einerseits, wie lässt es sich dann wirklich springen? Wo geht die Reise mit dem Material hin? Passt dann noch überhaupt diese ganze Anpassung, die sie jetzt gemacht haben? Und wie viele lasse ich dann starten? Also lasse ich auch wirklich alle Männer starten? Das glaube ich, nehme ich dann auch nicht mehr. Also lasse ich nicht nur vielleicht dann sogar nur noch 15 Männer zum Schluss starten oder man macht nochmal so nach Bickersund, die dort vorne waren beim Skifliegen. Könnte ich mir auch vorstellen, dass jetzt sich da vielleicht auch erstmal rantasten und nicht mit dem ganzen Starterfeld, wie sie es jetzt gemacht haben, an die Geschichte gehen.
Ja. Oder sie
Und
sitzen
wer macht
quasi
den
auf
ersten Sprung? Das wird natürlich auch.
ein Slowene, irgendein
Ja.
Slowene. Vielleicht setzen sie auch auf natürliche Auslese, ebenso wie jetzt im Fall von Philipp Raimund. Gut, der hat es hauptsächlich wegen seiner Höhenangst gemacht, was auch verständlich ist. Oder erinnert dich, 2020 bei der Skiflug-WM hat dann Marius Lindwig ja zum Beispiel auch zurückgezogen. Also vielleicht häufen sich diese Art von Fällen dann einfach auch.
Ich könnte es mir schon vorstellen, aber jetzt
Ja.
schauen wir mal, wie lange und ob sie es alles schaffen. Das ist ja auch, ich meine, 2 Jahre ist jetzt nicht so viel. Es wurde schon viel immer vorgenommen sich und man muss einfach dann in 2 Jahren in unserem Podcast nochmal drüber reden.
Vor allem haben sie ja quasi nur eine Sommersaisonzeit, das umzubauen, weil sie
Das
ja
meine ich ja, das
natürlich.
ist schon sportlich. Und dass dann alles passt und natürlich auch von Planitzer auch schon ein bisschen risikobehaftet, weil die Skiflug-WM nicht, dass sie es noch abgeben müssen, weil da irgendwas schief geht.
Dann viel Spaß, einen Ersatzausrichter zu finden Ende März. Das könnte schwierig werden. Nun gut, wir sind auf jeden Fall gespannt, was draus wird. Haben jetzt auch noch über diese Breaking News gesprochen. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir freuen uns auf jeden Fall noch auf das Sommer Grand Prix Finale in Klingenthal und hören uns danach logischerweise auch wieder. Und dafür darf ich mich dann für die heutige Sendung wieder mal bei dir bedanken, liebe Uli. Hat wie immer großen Spaß gemacht mit dir.
Hat auch wieder großen Spaß gemacht und ja, waren ja gute Sachen dabei, auch neue Sachen wieder für mich und genau, liebe Grüße an Michi Heiberg.
Auf jeden Fall. Gut, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und sagen bis dahin, fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.